Ich möchte noch, bevor wir zu Kapitel 11 kommen, einiges sagen zu den letzten Versen in Kapitel 10. Wir haben ja letztes Mal diesen Abschnitt betrachtet, aber nicht, wir sind nicht ganz fertig geworden. Es geht ab Vers 22, Kapitel 10, Vers 22, um das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Also um das Chanukka-Fest im Dezember, ein Lichterfest, das eine Erinnerung war an die Zeit der grausamen Verfolgung der Juden im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer. Die Syrer haben furchtbare Massaker angerichtet unter dem jüdischen Volk. Antiochus Epiphanes von Syrien hat den Tempel entweihen lassen. Und das ging über eine Periode von etwa 3 Jahren hinweg. Aber schließlich haben die Makkabäer, ein Vater mit seinen 5 Söhnen, eine so große Bewegung hingekriegt, Widerstandsbewegung, dass schließlich die Syrer dann aus dem Land hinausgeworfen werden konnten. Der Tempel wurde eben wieder eingeweiht und als Erinnerung an dieses, also an diese dunkle Zeit, wurde dieses Lichterfest dann von da an Jahr für Jahr gefeiert. Und auch der Herr hat, wie wir hier sehen, an diesem Fest teilgenommen. Obwohl es ein Fest ist, das wir im Alten Testament nicht finden. Denn das Alte Testament ist ja zu Ende mit 400 vor Christus, etwa Malachi. Es ist ein zwischentestamentliches Fest, aber der Herr hat das anerkannt. Und wir haben gesehen, wie der Herr herausgefordert worden war, ob er der Messias sei, und er erklärt, dass seinen Feinden, dass sie nicht zu seinen Schafen gehören, aber seine Schafe, Vers 27, die kennen seine Stimme, sie folgen ihm, er gibt ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren und niemand wird sie aus seiner Hand und aus der Hand des Vaters rauben. Wenn man denkt an die Zeit der Verfolgung und der größten Not, an das erinnert das Fest. Und in diesem Zusammenhang sagt der Herr, dass die, die ihm gehören, mag kommen, was will, in ihm Heilssicherheit haben. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und diese Heilssicherheit ist begründet, Vers 30, das ist nun ganz zentral in der Aussage des Herrn, ich und der Vater sind eins. Wir haben das letztes Mal schon behandelt, nicht ich und der Vater sind einer, als wäre der Vater und der Sohn eine Person, sondern eins. Eins im Wesen, also es gibt nur einen Gott, aber 3 Personen in der Gottheit. Die Hörer haben das verstanden, die führenden Juden in Vers 31 wollten ihn darauf steinigen. Und zwar, er hätte damit gelästert. Eben, weil er sich quasi Gott gleich gestellt hat. Vers 33, kann das nochmal jemand lesen?
Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
Jawohl. Und nun haben wir noch nicht behandelt, letztes Mal, die ganz eigenartige Antwort. Die ist sehr interessant. Lesen Sie gleich weiter.
Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr dann von dem, der der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn?
Jawohl, bis dahin. Also er nimmt Bezug auf Psalm 82. Wir können das kurz aufschlagen. Es ist ein Psalm, der wendet sich an die Richter Israels. Also gerade an die führenden Juden. Und die waren ja im Gespräch mit dem Herrn, da im Tempel. Psalm 82, wer liest? Vers 1 und folgende.
Gott steht in der Gottesgemeinde und ist Richter unter den Göttern.
Wie lange wollt ihr Unrecht richten und die Gottlosen vorziehen? Schaffet Recht dem Armen und der Weise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht. Er rettet den Geringen und Armen und erlöst ihn aus der Gewalt der Gottlosen. Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein. Sie tappen dahin im Finstern. Darum wanken alle Grundfesten der Erde. Wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen und wie ein Tyrann zugrunde gehen. Gott mache dich auf und richte die Erde, denn du bist Erbherr über alle Heiden.
Jawohl. Also hier werden die Richter, werden Elohim genannt. Das ist das Wort für, das übliche Wort für Gott. Und in der alten Elberfelder gibt es da eine nützliche Fußnote. Und da wird verwiesen auf 2. Mose 21, 6. Und man könnte noch ergänzen 22, 8 und 9. Und dort sieht man, wie die Richter tatsächlich schon im Gesetz Elohim genannt werden, weil sie quasi als Richter Gottes Gerechtigkeit vertreten müssen. Also die Richter sollen Gott vertreten in seiner Gerechtigkeit auf Erden und darum haben sie diesen Namen Elohim. 2. Mose 21, Vers 6, können wir mal aufschlagen und konkret einen solchen Vers vor sich zu haben. Wer liest? 2. Mose 21, Vers 6.
So soll sein Herr ihn vor die Richter bringen und ihn an die Tür oder an den Pfosten stellen. Und sein Herr soll ihm das Ohr mit einem Pfriem durchbohren und er soll ihm dienen auf ewig.
Ja, es geht darum, ein Knecht, der ausgedient hat, kommt jetzt vor das Gericht. Gibt es bei euch in der Bibelübersetzung eine Fußnote bei Richter?
Bei mir steht vor Gott bringen.
Aha.
Revidierte Elberfelder.
Es steht eben Elohim.
So soll ihn sein Herr vor Gott bringen.
Aha. Ja, weil hier steht Elohim. Aber die alte Elberfelder hat korrekt übersetzt, so soll ihn sein Herr vor die Richter bringen. Und das gleiche haben wir dann in Kapitel 22, Vers 8.
Bei jedem Fall von Veruntreuung bezüglich eines Ochsen, eines Esels, eines Stück Kleinvieh, eines Kleides.
Ja, 22, Vers 8.
22, 8, ja.
Ja.
Also, ja, gut, der ist ziemlich lang. Bezüglich alles Verlorenen, wovon man sagt, das ist ich, soll bei der Sache vor die Richter kommen.
Ja.
Wenn die Richter schuldig sprechen und so weiter.
Und Vers 9? Ja, das haben Sie, ja? Und eben auch hier, was steht bei den anderen? Steht da Richter?
Nein, steht Gott.
Ah ja. Also auch da ist es wieder Elohim. Aber es geht im ganzen Zusammenhang geht es ja um irgendwelche Veruntreuungen, Unrecht. Das muss nun vor die Richter gebracht werden. Und darum ist es korrekt, wenn man hier übersetzt, vor die Richter bringen. Und in Psalm 82 sieht man eben, Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter richtet er. Und diesen Richtern, denen gesagt wird, schafft Recht dem Geringen und der Weise, von denen heißt es eben in Psalm 82, Vers 6, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Und der Jesus nimmt also Bezug auf diesen Psalm und sagt, ihr sagt, ich lästere, aber selbst die Richter, also ihr führenden Juden, werden in der Bibel Elohim genannt. Götter, weil ihr einfach Kraft eures Amtes Gott vertreten müsst. Aber er ist nicht einfach ein führender Jude, sondern er ist der Sohn Gottes, den der Vater in die Welt gesandt hat. Und darum hat er ein Recht, ihm zu sagen, ich und der Vater sind eins. Aber die Reaktion in Vers 39, da suchten sie wiederum, ihn zu greifen. Also, die führenden Juden verfolgen den Messias. Und das an dem Fest, das erinnert, wie die Juden verfolgt worden sind von ihren Feinden ursprünglich. Also es ist eine tragische Umkehrung, dass die einst Verfolgten werden zum Verfolger des Messias. Gut, dann gehen wir weiter zu Kapitel 11, die Auferweckung von Lazarus. Es ist uns ja bewusst, dass im Johannesevangelium nur sehr wenige Zeichen und Wunder des Herrn aufgeführt werden. Was haben wir bisher gehabt an Zeichen und Wundern? Erstes, Wasser zu Wein, Johannes 2. Dann, noch vorher,
Heil den Sohn des königlichen Beamten.
Jawohl, Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, Kapitel 4 am Schluss. Dann drittens, jawohl, der Gelähmte, der Paraplegiker in Bethesda, Johannes 5. Dann kommt, was gesagt worden ist,
5000 Menschen.
Die Speisung der 5000, Kapitel 6. Weiter.
Jesus geht über das Wasser.
Jawohl, das ist auch Kapitel 6, ab Vers 16. Und dann, ja, aber es war kein Wunder.
Nee.
Die Heilung des Blindgeborenen, das ganze Kapitel 9 hat den Fokus auf dieses eine Wunder, dieses ganz spezielle Wunder. Und jetzt Lazarus, die Auferweckung des Lazarus und schließlich Johannes 21, das Wunder des Fischzuges nach der Auferweckung des Herrn. Also, so wären das 8 Zeichen. Also ganz wenige wählt Johannes aus, aus dieser Fülle von Zeichen und Wunder, die der Herr getan hat. Aber dafür haben diese einzelnen Wunder in ihrer Bedeutung eine ganz besondere Aussage. Die Aussage jetzt bei der Erweckung des Lazarus wird zusammengefasst wo?
Vers 25, oder?
Ja.
Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben.
Jawohl. Genauso wie also die Brotvermehrung, Johannes 6, führt dann zur Erklärung, ich bin das Brot aus dem Himmel. Die Heilung des Blindgeborenen führt zur Erklärung, oder steht in Verbindung mit der Erklärung, ich bin das Licht der Welt. Und die Auferweckung von Lazarus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und die Bedeutung dieses Wunders wird noch herausgestrichen dadurch, dass eigentlich in Vers 45 und folgende dieses Wunder zu einer Sanhedrin-Sitzung führt, also eine Sitzung des obersten Gerichtshofes, und die sagen, jetzt müssen wir etwas unternehmen und ihn wegschaffen. Das heißt also, dieses Wunder führt zur Tötung Jesu. Können wir das nochmals lesen, damit wirklich der Zusammenhang klar ist? Vers 47.
Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so lassen, werden alle an ihn glauben.
Jawohl, und dann kommt eben Kaiaphas zu der Erklärung, es ist besser, ein Mensch stirbt für das Volk, als dass die ganze Nation umkomme. So führt also das Zeichen von Lazarus zur Ermordung des Herrn Jesus. Ist ja schon erstaunlich. Also der gerade den Tod besiegt, der wird getötet. Aber am dritten Tag erweckt er sich selber wieder zum Leben. So wie wir das in Johannes 10 schon hatten, der Herr sagt, ich habe Gewalt, 10 Vers 18, ich habe Gewalt, das Leben zu lassen, ich habe Gewalt, es wiederzunehmen. Und noch eine zweite Bedeutung dieses Zeichens. Es steht direkt in Verbindung mit dem Palmsonntag. Die Bedeutung des triumphalen Einzugs des Herrn nach Jerusalem am Palmsonntag, also am Sonntag vor Karfreitag, das werden wir dann noch in Johannes 12 genauer untersuchen. Das finden wir nun nur im Johannesevangelium, diesen Zusammenhang. Obwohl alle Evangelisten sprechen von Palmsonntag. Schauen wir Johannes 12, Vers 17. Also der Herr zieht da auf dem Esel nach Jerusalem ein und in Vers 17 lesen wir dann. Wer liest?
Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grabe gerufen und ihn aus dem Toten auferweckt habe.
Noch weiter?
Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan habe. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts aussichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen.
Ja, also dieses eine Zeichen hat einen dermaßen gewaltigen Stein ins Rollen gebracht. Da wurde irgendwie völlig klar für Massen, das muss der Messias sein. Er kann nicht nur Kranke heilen, sondern er kann Tote auferwecken. Und wir müssen noch besehen, wo ist das geschehen? Nicht irgendwo in Israel, sondern in Bethanien. Wo liegt Bethanien?
Bei Jerusalem.
Ja, und noch genauer? Östlich von Jerusalem, noch genauer? Also auf dem Ölberg, aber auf dem Ostabhang, ja? Und der Ölberg ist im Judentum der Inbegriff der Auferstehung. Und darum ist es eigentlich der größte Wunsch für einen Juden, wenn er begraben wird, in Jerusalem auf dem Ölberg begraben zu werden. Das ist nun die Erklärung, warum es dort Zehntausende von Gräbern gibt auf dem Ölberg. Und zwar gehen die zurück bis in vorchristliche Zeit. Es gibt ja so diese großen Grabmonumente, Absaloms Säule und so weiter, unten im Kidrontal, also am Fuß des Ölberges. Das sind Gräber aus vorchristlicher Zeit. Also der Ölberg ist der Inbegriff der Auferstehung, weil nach Sacharja 14 der Messias auf dem Ölberg erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Und da wollten also alle in der Hoffnung, sie könnten dann die Ersten sein bei der Auferstehung, möglichst am Ölberg begraben werden. Und heute ist das natürlich so exklusiv, dass nur noch ganz reiche Juden aus Amerika zum Beispiel sich ein Grab dort leisten können. Sacharja 14, Vers 4, 3 und 4. Liest jemand?
Aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder jene Nationen, wie der einst am Tage seines Kampfes, am Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Norden liegt. Da wird sich der Ölberg in der Mitte spalten, dass es von Sonnenaufgang nach dem Meer hin ein sehr großes Tal geben und die eine Hälfte des Berges nach Norden, die andere nach Süden zurückweichen wird.
Jawohl. Also darum diese besondere Bedeutung des Ölberges und die Erwartung der Auferstehung, wenn der Messias kommt. Und darum hat der Herr Jesus eben Lazarus genau dort auferweckt. Weil das war ja die Erwartung, wenn der Messias kommt, dann beginnt die Auferstehung dort am Ölberg. Und genau da hat der Herr eben Lazarus aus dem Tod geholt. Er hätte früher kommen können, dann hätte er ihn einfach von der Krankheit heilen können. Aber das wäre nicht überzeugend gewesen. Und darum hat der Herr gewartet, bis der Tod eintritt. Und das sollte die Herrlichkeit Gottes offenbar machen. Lies dir nochmals Johannes 11, 4.
Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird.
Jawohl. Und zwar wurde dadurch die Herrlichkeit des Sohnes Gottes deutlich als der, der die Auferstehung und das Leben ist. In dieser Kernaussage müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Den Vers 25, da wird das Wunder eben gedeutet. Der Herr sagt zuerst, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und eine zweite Aussage ist, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was sollen diese beiden Aussagen? Hat jemand eine Erklärung?
Vielleicht bezieht sich das erste auf den materiellen Tod und das andere, das zweite eben nur auf geistlich, also
auf geistliche Auferweckung.
Ja, ewiges Leben geistlich.
Ja gut, jeder Erlöste darf wissen, wenn ich sterbe, dann werde ich einmal auferweckt werden. Ja? Aber wir haben auch die Erwartung, wenn der Herr Jesus kommt, bei der Entrückung der Gemeinde, dann wird die Generation von Gläubigen, die dann noch leben, die wird den Tod nicht sehen, sondern sie wird direkt verwandelt werden, also ihr Körper wird direkt in den unsterblichen Körper umgewandelt werden und werden den Tod nie sehen. Und genau diese zwei Aspekte haben wir hier. Die eine Gruppe, die sterben, wissen, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und die letzte Generation darf wissen, und jeder, der da lebt, im Griechischen ein Durativ, der fortdauernd lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und diese beiden Aussagen stehen parallel zu den zwei Namen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also für die Gestorbenen ist der Herr die Auferstehung und für die, die nie sterben werden, ist er das Leben. Also da ist eine gewaltige Dimension drin enthalten. Die Entrückung der Gemeinde war ja damals noch ein Geheimnis. Geheimnisse im Neuen Testament sind Dinge, die Gott im Alten Testament nicht enthüllt hatte. Aber erst im Neuen Testament, seit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten, seinen Aposteln und neutestamentlichen Propheten mitgeteilt hat. Nun schauen wir in 1. Korinther 15. Da spricht Paulus über dieses Geheimnis der Verwandlung. 1. Korinther 15, 51. Das hat Händel so schön vertont im Messias. Wer liest da?
Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden.
Noch ein bisschen weiter.
Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden.
Noch ein bisschen weiter.
Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg?
Ja, bis dahin. Also wir sehen, das ist ein Geheimnis, was hier gesagt wird. Also etwas, was im Alten Testament so nicht geoffenbart war. Nicht alle Gläubigen werden entschlafen, sterben. Aber alle werden, und zwar alle zum gleichen Zeitpunkt. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Das wird geschehen bei der letzten Posaune. Das war ein bekannter Ausdruck damals im römischen Heerwesen. Die letzte Posaune war die Posaune zum Aufbruch. Man kannte im Heerwesen drei Posaunen. Die erste Posaune bedeutete die Zelte, die Lager abbrechen. Zweite Posaune, in Reih und Glied aufstellen. Dritte Posaune, aufbrechen. Also das ist nicht ein Hinweis auf die siebte Posaune in der Offenbarung bei den Gerichten der großen Drangsal. Die Offenbarung war ja damals noch nicht offenbart. Die wurde ja erst im Jahr etwa 95 offenbart, während der erste Korintherbrief im Jahr 54 etwa geschrieben wurde. Aber hier wird auf etwas Bekanntes hingewiesen, bei der letzten Posaune. Bei der letzten, nicht bei einer letzten Posaune, bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. So haben wir diese beiden Gruppen. Die Gestorbenen, ihr Körper im Grab wird wieder auferweckt und zwar als unsterblicher Leib. Und diejenigen, die dann noch leben, ihr Körper wird umgewandelt, aus einem Sterblichen wird ein unsterblicher Körper gemacht. Und dann wird verwiesen auf alttestamentliche Worte: Verschlungen ist der Tod in Sieg, aus Jesaja 25,8. Und wo ist der Tod dein Stachel, wo ist der Tod dein Sieg, aus Hosea 13, Vers 14. Die eine Gruppe kann dann besonders das rufen: Wo ist, o Tod, dein Sieg? Nämlich die Gestorbenen, die dann schließlich doch auferstehen. Und diejenigen, die nie sterben, die werden sagen können: Wo ist, o Tod, dein Stachel? Denn er konnte sie nie töten. Das sind also diese beiden Gruppen. Und es ist natürlich ein gewaltiges Vorrecht, wenn wir vielleicht zu dieser letzten Generation gehören dürften. Jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also geballte Information, sagt der Herr Jesus da, und zwar Information, die Unerhörtes, ja, im wirklichen Sinn des Wortes, Unerhörtes, was man noch nie gehört hat, beinhalteten. Und dann sagt der Herr in Vers 27 zu Martha: Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Messias, der Christus, bedeutet der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie sagt ja. Aber sie kann es ja gar nicht verstehen, was er gesagt hat. Aber das zeigt uns die Herzenshaltung des Vertrauens gegenüber dem Herrn. Da kann man mehr glauben, als was man unbedingt intellektuell versteht. Ja, das ist sehr eindrücklich. Sie hat das Wort einfach genommen, es ist die Wahrheit, aber sie konnte es in ihrer ganzen Tragweite unmöglich damals fassen. Das war erst möglich mit dem späteren Licht, das dann die Apostel noch gebracht haben. Ganz entsprechend dem, was der Herr seinen Jüngern sagte am Vorabend der Kreuzigung: Noch vieles habe ich euch zu sagen. Aber ihr mögt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen sein wird, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist Johannes 16, Vers 12 und 13. Gut, jetzt, der Herr wartet also bewusst 2 Tage und da stirbt Lazarus und schließlich geht er dann hin, um eben dieses größte Wunder zu vollbringen. Und der Herr sagt seinen Jüngern in Vers 11, wer liest nochmals?
Dies sprach er und danach sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke.
Ja, jetzt muss ich erklären, im Griechischen hat man einen Ausdruck für aufwecken und auferwecken. Und darum liegt ein Wortspiel drin. Also der Herr sagt, Lazarus ist eingeschlafen. Man könnte auch übersetzen, Lazarus ist entschlafen. Also durch diese Doppelbedeutung war nicht klar, was der Herr meint. Und auch aufwecken Es ist das gleiche Wort wie auferwecken. Wir haben das im Deutschen, können wir das schön trennen. Aber im Griechischen ist es also doppeldeutig. Und darum ist es auch gut übersetzt. Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, auf dass ich ihn aufwecke. Aber man hätte das verstehen können, Lazarus, unser Freund, ist entschlafen, aber ich gehe hin, auf dass ich ihn auferwecke. Nun, Vers 12, da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Also sie haben es falsch verstanden. Und Johannes erklärt, Jesus aber redete von seinem Tod. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Und dann sagt der Herr ihnen ganz klar heraus, er ist wirklich gestorben. Und der Herr ist froh, dass es so ist, damit auf das ihr glaubt. Eben als letzte deutliche Bestätigung, dass er der verheißene Erlöser ist. Und nun, dieses Missverständnis ist ja auch etwas, was wir schon immer wieder im Johannesevangelium gefunden haben. Mag man sich noch erinnern an solche Missverständnisse um Wörter?
Lebendiges Wasser.
Das war Johannes 4, der Herr sagte, ich würde dir lebendiges Wasser geben und sie meint, ja, aber du hast ja kein Schöpfgefäß. Weil Mayim Chayim bedeutet auf Hebräisch einfach, oder in semitischen Sprachen bedeutet das einfach frisches Quellwasser. Aber der Herr meinte lebendiges Wasser im übertragenen Sinn und sie meinte wörtlich. Aber nachher wird das immer klar im Gespräch. Weiter.
Das Brot und das Manna.
Ja, also dort hatten wir, der Herr sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Das ist Johannes 6, Vers 54. Er sagt, Vers 55, denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Eine schockierende Sprache. Und die Reaktion, Vers 60, wer liest das nochmals? Johannes 6, Vers 60.
Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dieses? Wenn ihr nun den Sohn des
Menschen... Ja, das reicht. Und dann erklärt er in Vers 63 am Schluss, die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Das sind geistliche Worte und sie müssen geistlich verstanden werden. Aber auch da war ein Missverständnis. Und weiter, was hatten wir auch schon? In Johannes 2 sagte der Herr den Juden im Tempel, breche diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und sie meinten, er spreche von dem Tempel, und sagten, der ist 46 Jahre gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Aber er sprach, erklärt Johannes, von dem Tempel seines Körpers, seines Leibes. Und dann ist die Diskussion am Ende. Also Missverständnisse mit Wörtern, das gibt es immer wieder. Und das hängt damit, unter anderem damit zusammen, dass Wörter eben oft ein Bedeutungsfeld haben, also eine Bedeutungsbreite, übrigens glücklicherweise. Wäre das nicht so, hätten wir für jede Bedeutungsnuance ein anderes Wort, dann müssten wir, um uns verständigen zu können, etwa 60.000 Wörter kennen. Aber das kann kein Erwachsener aktiv 60.000 Wörter beherrschen. Normal gebildete Erwachsene haben etwa einen aktiven Wortschatz von vielleicht 18.000 Wörtern. Es gibt Akademiker, die kommen weit darüber hinaus, aber im aktiven Wortschatz ist es kaum machbar. So sagen wir 60.000. Aber zum Beispiel in der normalen Umgangssprache reicht es 2.000 Wörter, da kann man 90% von allem, was gesagt wird, verstehen. Das ist schon toll, ja? Und gut, mit 3.000 kommt man dann noch ein bisschen höher Prozentsatz, auf etwa 95%.
Das heißt also, wenn man das relativiert, dann kann man sagen, für 5% weiteres Verstehen braucht man 15.000 zusätzliche Worte. Wenn man sagt, mit 3.000 versteht man 95% des Sprachgebrauchs,
ja, ja,
dann ist es eine unendliche Spanne, um sozusagen den Rest zu verstehen.
Kann man nicht so sagen. Ich meine, 100%, das kann ja niemand. Mhm. Weil wir haben auch im Deutschen immer wieder Löcher, dass wir gewisse Wörter gar nicht verstehen. Und darum brauchen wir dann einen Fremdwörter-Duden oder überhaupt einen Duden. Ja, aber eben, ich wollte damit einfach sagen, ein relativ begrenzter Wortschatz reicht schon praktisch für alles. Aber glücklicherweise, weil eben die Wörter eine Bandbreite beinhalten. Und meistens durch den Kontext wird diese Vieldeutigkeit neutralisiert. Und darum verstehen wir uns eben trotzdem normalerweise. Aber nicht 100%, es gibt immer wieder Missverständnisse. Aber wir sehen, wenn Missverständnisse entstehen, dann muss man nachfragen und darf man den Kontakt nicht abbrechen im Dialog. Und so kommen die Jünger später zur Klarheit. Zum Beispiel dann Johannes 2 wegen dem Tempel, da sagt Johannes, erst nach der Auferstehung des Herrn haben sie schließlich dieses Wort verstanden. Also es ging noch 3 Jahre. Aber sie blieben im Kontakt und das Verständnis nahm so zu. Und was also im Johannesevangelium durchgeht, die Feinde, die Hass gegenüber dem Erlöser haben, die verstehen nicht und ärgern sich an ihm. Und die, die ihn lieben, verstehen manchmal auch nicht, aber sie bleiben bei ihm und später verstehen sie. Und das zeigt uns, dass das Element der Liebe ganz zentral ist, um Sprache zu verstehen. Denn wenn ich mein Gegenüber hasse, dann bin ich sehr bereit, überall Widersprüche und falsche Aussagen zu hören. Wenn ich aber das Gegenüber liebe, dann suche ich, wie kann ich das integrieren, dass es eben doch Sinn macht. Ja? Und das ist übrigens auch die ganze Sache, wie geht man an die Bibel heran? Ich habe gestern einen Bibelstudientag gemacht in Rickenbach über das Thema morgen Kritik an der Bibelkritik. Ich habe gezeigt, wie man in der liberalen Theologie an die Bibel herangegangen ist und man überall Widersprüche entdeckt und da haben wir begonnen, die 5 Bücher Mose in verschiedene Quellen aufzuteilen. Anstatt dass man an die Bibel herangeht und sich fragt, ja, es scheint hier eine Spannung zu sein, aber wie kann die aufgelöst werden? Und dann versteht man. Und die liberale Theologie hat alles zersetzt und sie hat den Sinn nicht gefunden, aber einen Scherbenhaufen übrig gelassen. Und so kann nur der, der den Herrn wirklich liebt, sein Wort immer besser verstehen, weil er ihn fragt, was bedeutet das? Wie ist das gemeint? Und dann werden auch die scheinbaren Widersprüche werden dann nach und nach gelöst. Nach Beispiele dafür gegeben, wie sich dann diese angeblichen Widersprüche auch wunderbar auflösen. Und nun, das sehen wir also im Johannesevangelium so als ein Thema, das sich durchzieht wie ein roter Faden. Aber das liegt ganz auf der Linie von dem ersten Vers. Wer liest Johannes 1, Vers 1? Jawohl, Vers 14.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns.
Ja, also, Gott der Sohn, er ist das Wort. Und er ist in die Welt gekommen, um als Mensch zu uns Menschen zu sprechen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Johannes 1, Vers 18 noch dazu.
Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht.
Jawohl. Und so hat er also zu uns gesprochen, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Und natürlich, das liegt im Wesen der Sprache, es gab Missverständnisse, wenn der Sohn Gottes gesprochen hat zu den Menschen. Aber bei denen, die ihn ablehnten, die kamen dadurch noch mehr in die Finsternis und sie haben nicht verstanden. Und bei denen, die ihn aufnahmen, denen hat er nach und nach Verständnis gegeben, um Gottes Wort zu verstehen. Und es ist auch in diesem Zusammenhang noch wichtig, daran zu denken, die menschlichen Sprachen haben ja nicht wir Menschen erfunden. Die menschliche Sprache konnte nicht durch den Menschen geschaffen werden. Sehr interessant, das sogenannte Süßmilchsche Paradoxon. Süßmilch hat schon vor Jahrhunderten gesagt, das höhere Denken des Menschen setzt die Sprache voraus. Ja? Denn wenn wir keine Sprache hätten, könnten wir das höhere Denken nicht erreichen. Also das Denken des Menschen rankt sich gewissermaßen an der Struktur seiner Sprache rauf. Man kann es übrigens schön zeigen, von Sprache zu Sprache, wie auch die Menschen ein bisschen anders denken, je nach Sprache und nach Sprachstruktur. Aber in allen Sprachen ist eben eine logische Sprachstruktur da, aber das Denken rankt sich daran herauf. Und das höhere Denken ist nur möglich, weil wir die Sprache haben. Aber um die Sprache zu erfinden, müsste der Mensch schon die Sprache haben. Das ist das Paradoxon. Der Mensch kann also die Sprache nicht schaffen, wenn er keine Sprache hat. Er könnte es, aber dann muss er schon eine Sprache haben. Ja?
Ich denke gerade, was bedeutet das Wort eingeborene Sohn? Wie kann man das genau erklären?
Das griechische Monogenes bedeutet der einzige Sohn, zum Beispiel in einer Familie. Aber dann hat es eine weitere Bedeutung bekommen, überhaupt der einzig ist in seiner Art.
Hat mit Geburt oder überhaupt nichts?
Nein, wenn es in Bezug auf den Sohn Gottes gebraucht wird, meint es den ewigen Sohn, aber der einzig in seiner Art ist. Eben das Geboren, das Genes, Monogenes, das bedeutet Art oder Geburt. Und in Bezug auf den Herrn Jesus heißt das eben, er ist der Einzige in seiner Art. Aber er ist nie eben entstanden, sondern er ist von Ewigkeit her der Sohn. Hat auch nicht Bezug auf seine Menschwerdung. Der Herr ist ja auch Sohn Gottes als Mensch, wie es im Psalm 2, Vers 7 heißt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, aber der Eingeborene, da geht es vom Textzusammenhang im Johannesevangelium um den ewigen Sohn, eben der einzig ist in seiner Art.
Da habe ich noch eine Frage, was ist schneller als Lichtgeschwindigkeit?
Ja, Lichtgeschwindigkeit ist natürlich ein Teil dieser Schöpfung, aber alles, was in Gott ist, ist natürlich schneller.
Ich dachte gerade an 1. Korinther 15. In einem Augenblick, im Nu, werden wir verwandelt. Das ist ja schneller wie Lichtgeschwindigkeit.
Ja gut, ich meine, es ist natürlich, das Wort ein Augenblick heißt auf Griechisch Atomos, das Unteilbare. Man muss das natürlich nicht unbedingt jetzt mathematisch auffassen, oder? Aber auf jeden Fall, es ist ein für uns quasi unteilbarer Augenblick, in dem Gott das vollzieht, ja, natürlich. Gut, das eben noch zur Sprache. Vielleicht noch etwas, wenn wir bedenken, dass also Gott der Schöpfer der Sprachen ist. Adam hat ja die Sprache aus der Hand Gottes bekommen, hat es nicht lernen müssen. Die Menschen in Babylon haben auch die Sprache aus Gottes Hand bekommen. Das bedeutet also, die menschlichen Sprachen sind eigentlich Gottes Sprachen. Und das ist sehr wichtig, wenn man das bedenkt. Man sagt ja manchmal, gerade in der liberalen Theologie, und zwar Karl Barth hat das betont, die Bibel ist geschrieben in menschlichen Sprachen. Und was menschlich ist, ist begrenzt. Und darum kann die Bibel nicht Gottes Wort sein. Sie kann Gottes Wort enthalten. Das heißt, wenn der Mensch liest, der moderne Mensch, dann kann plötzlich im Lesevollzug oder im Hörvollzug, kann dieses Wort plötzlich für ihn ein Gotteswort werden. Da hat er die Grundlagen des Christentums angegriffen. Nein, die Bibel ist geschrieben in menschlichen Sprachen, das heißt in Sprachen, die Menschen gesprochen haben, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Aber diese Sprachen hat nicht der Mensch erfunden, sondern Gott. Mit all den logischen Strukturen, die darin sind, und mit all den Wörtern, oder mit der Funktion der Wörter, so. Und so muss man sagen, also die Bibel ist geschrieben in Gottes Sprachen. Und Gott wusste, wie man kommunizieren kann, sodass wirklich seine göttlichen Gedanken uns Menschen zu uns Menschen rüberkommen. Und darum können wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort, in göttlichen Sprachen vermittelt. Und der Herr Jesus, der Gott selber ist, ist das Wort, der zu uns gekommen ist, um wirklich zu zeigen, wer Gott ist. Aber wir können nur verstehen, wenn wir ihn lieben. Und wenn wir ihn ablehnen, dann können wir nicht verstehen. Und darum ist 1. Korinther 2, Vers 14 so wichtig. Gerade im Blick auf die Kritik an der Bibel. 1. Korinther 2, Vers 14.
Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden.
Ja, der natürliche Mensch, das ist also der nicht wiedergeborene Mensch. Im Gegensatz später zum geistlichen Menschen. Er kann das, was vom Geist Gottes kommt, nicht wirklich aufnehmen. Es ist für ihn Torheit. Er kann es nicht erkennen. Man muss den Geist Gottes haben, um es dann geistlich zu beurteilen. Da liegt der Schlüssel zum wahren Bibelverständnis. Gut, jetzt sollten wir Pause machen, bis 20 nach. Johannes 11 zeigt uns den Herrn Jesus als Sieger über den Tod. Der Tod wird genannt in Hiob 18, Vers 14, der König der Schrecken. Der Jesus ist hier der Sieger über diesen König der Schrecken, als eben der Messias, als der König, der von Gott gesandte König. Vers 27, ich glaube, dass du der Christus, also der Messias bist. Er ist der König über dem König der Schrecken. Der Auferweckte hieß Lazarus. Weiß jemand die Bedeutung des Namens? Das ist ein hebräischer Name, aber mit ausländischer Endung. Ja, Us ist hier lateinisch. Also Lazar ist die Kurzform von El-Azar. Gott hilft. Gott hilft. Ja. Gott hilft auch über das Verhängnis des Todes hinweg. Also, der Name hat auch eine Bedeutung in unserem Kontext.
Also, dann war doch alles vorherbestimmt. Denn der Name wurde ihm ja schon vorher gegeben.
Ja, natürlich sehen wir immer wieder in der Bibel, dass die Namen in bestimmten Zusammenhängen dann eine ganz erstaunliche Bedeutung bekommen. Das heißt, dass Gott in seiner Vorsehung eben alles in der Hand hat und auch die solche Namensgebungen, die oft die Eltern vermittelt haben oder gegeben haben, ohne genauer zu wissen. Das zeigt die Souveränität Gottes in seiner Vorsehung. Genau. Aber es ist wichtig, die Vorsehung Gottes, die schränkt nicht irgendwie die Handlungs- oder die Willensfreiheit des Menschen einfach ein auf null. Ja? Aber er steht über allem. Wir haben jetzt gesehen, dieses Wunder des Herrn, der Auferweckung, hatte nicht in sich die Hauptbedeutung, sondern in ihrer Aussage lag die Hauptbedeutung. Nämlich die Auferweckung des Lazarus wies hin darauf, dass der Herr Jesus die Auferstehung, das Leben ist. Und es weist hin eben auf die Auferstehung bei seiner Wiederkunft, bei der Entrückung. Nach 1. Korinther 15, 51. Und jetzt verstehen wir auch besser, warum die Wunder des Herrn im Neuen Testament genannt werden Zeichen und Wunder. Zeichen weisen hin auf etwas anderes, auf etwas Höheres. So ist es auch im Straßenverkehr. Die Zeichen selber, die sind nicht in sich wertvoll, sondern sie sind wertvoll, insofern sie auf eine andere Realität hinweisen. Und so ist es mit den Wundern des Herrn. Er ist nicht gekommen, damit jetzt mit seinem Kommen das Verhängnis des Todes vorbei wäre. 2000 Jahre lang sind die Gläubigen gestorben. Eine Generation um die andere. Aber dieses Zeichen machte deutlich, die Zeit wird noch kommen, wo der König der Schrecken endgültig besiegt wird. Und so ist es auch mit den anderen Zeichen. Wir haben gesehen, die Brotvermehrung weist hin, ich bin das Brot des Lebens. Also die Brotvermehrung in sich war nicht die Hauptsache, sondern die Botschaft, die darin lag. Und so war es eben ein Zeichen in seinem Hinweis und es war auch ein Wunder, in dem es eben etwas Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Übernatürliches war. Darum wird gesprochen von Zeichen und Wundern. Aber wenn wir den Zeichencharakter der Wunder sehen, verstehen wir auch, warum eben das nicht das Normale werden sollte. Also sollte nicht das Normale werden, Gläubige sterben nicht mehr, Gläubige werden nicht mehr krank. Es gibt kein Problem des Hungers mehr. Ja? Das war nicht die Meinung, sondern es waren eben Zeichen und Wunder, die hinwiesen auf eine andere Zeit, wo das plötzlich dann zur Realität werden sollte, nämlich bei der Wiederkunft Christi. Darum werden auch die apostolischen Wunder genannt Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Ich gebe die Stelle kurz an, für die, die Notizen machen. Hebräer 6, Vers 5. Da wird gesprochen von den Wunder, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, die Menschen damals geschmeckt haben. Das zukünftige Zeitalter ist ein rabbinischer Ausdruck, der meint das Zeitalter, wenn der Messias kommt, um zu herrschen. Und Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters sind also Wunder, die zeichenhaft hinwiesen auf das, was im tausendjährigen Reich normal wird. Im tausendjährigen Reich ist der Tod besiegt, die Krankheit besiegt. Der Hunger ist besiegt. Aber das war noch nicht eben für jetzt, dass es zum Normalzustand wird, dass man nicht mehr krank wird, nicht mehr stirbt, sondern für später. Es ist also ganz wichtig, dass man das so versteht, dann fällt man auch nicht darauf herein, wenn heute plötzlich Leute sagen, eigentlich sollten Christen nicht krank sein, müssen alle geheilt werden. Das stimmt schlicht nicht. Das ist eine Verdrehung der Heilszeiten. Das kommt noch, aber es ist noch nicht jetzt. Und wir wissen, dass Gott Krankheiten heilen kann. Jede Krankheit. Aber es ist nicht heute das Normale, sondern das kommt erst im zukünftigen Zeitalter. Gut, gibt es bis dahin noch eine Frage zu Johannes 11?
Ja, was mich aufschrecken lässt, oder sagen wir, mir auffällt, dass Jesus weint, als er kommt.
Ja. Das zeigt dieses innige Mitgefühl des Sohnes Gottes für uns Menschen. Und es zeigt uns, wie wirklich er Mensch geworden ist, wenn es heißt, in dem kürzesten Vers des Neuen Testaments, Vers 35, Jesus vergoss Tränen. Ein Vers. Tränen als Zeichen der Traurigkeit sind ja etwas ganz durch und durch Menschliches. Es gibt kein Lebewesen auf der Erde, das Tränen vergießt aus Traurigkeit. Außer die Menschen. Also es gibt keine Affen, die weinen mit Tränen. Gibt es nicht. Ist nur menschlich. Man spricht von Krokodilstränen. Aber das hat überhaupt nichts zu tun mit Traurigkeit. Krokodile, die weinen, die sind nicht traurig. Sondern es geht dort um physiologischen Vorgang des Wasseraustausches. Hat also mit dem Gefühlsleben der Krokodile gar nichts zu tun. Darum sagt man eben, das sind Krokodilstränen, wenn jemand ein Theater macht. Aber Tränen sind also etwas durch und durch Menschliches. Und gerade das Johannesevangelium, das so betont die Gottheit Christi. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Betont gleichzeitig so deutlich, dass der Herr Jesus wirklich Mensch geworden ist. 1 Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und so finden wir zum Beispiel in Johannes 9, der Herr Jesus macht diese Salbe für den Blindgeborenen aus Speichel. speichelst er so, wieder durch und durch menschlich. Und hier, Jesus vergießt Tränen. Das sind alles Schläge gegen diese verbreitete Irrlehre damals, als Johannes das Evangelium schrieb, am Ende des ersten Jahrhunderts, gegen die Irrlehre der Gnostiker. Die sagten, die Materie ist schlecht. Und die Materie kommt von einem Gegengott. Und darum kann es nicht sein, dass Jesus Mensch geworden ist, denn dann hätte er ja einen minderwertigen Körper angenommen. Also Jesus ist nur als Scheinmensch erschienen. Und darum schreibt Johannes dann in 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaube nicht jedem Geist, sondern prüfe die Geister. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus im Fleisch gekommen, ist das Gott. Also, das Johannesevangelium ist eine Kampfschrift, um ihm zu zeigen, Jesus ist sowohl wahr Gott, was die Gnostiker auch leugneten, als auch wahr Mensch. Und darum haben wir auch diese ausgesprochen deutlichen Hinweise auf seine Menschheit, gerade im Johannesevangelium. Und später in der Kirchengeschichte wurden diese Wahrheiten immer angegriffen, durch die Jahrhunderte hindurch. Die wahre Gottheit Christi, die wahre Menschheit Christi. Das Johannesevangelium betont beides, bezeugt beides so klar. Und darum, Jesus vergoss Tränen. Das ist wirklich der Mensch Jesus. Übrigens, auch noch interessant, die Tränen, wenn man sie chemisch analysiert, bestehen aus Wasser und Salz. Aber noch diverse Giftstoffe aus dem Körper werden beim Weinen abgesondert. Und das erklärt diesen eigenartigen Vorgang, dass jemand sich nach langem Heulen und Weinen besser fühlt. Sich innerlich gut fühlt. Und das hängt damit zusammen, dass Gott also das Weinen so eingerichtet hat, dass es gleichzeitig auch entgiftet. Wir können vielleicht noch daran denken, in Verbindung mit dem Weinen, das so typisch menschlich ist und dass der Sohn Gottes selber auch getan hat. Offenbarung 7, Vers 17. Gott, der dem Menschen die Fähigkeit zum Weinen gegeben hat, er ist es auch, der wirklich trösten kann. Wer liest?
Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.
Und dann als Parallelstelle noch einem neuen Himmel und neuer Erde, Offenbarung 21, 4, auch dort heißt es, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.
Da braucht man dann auch keine Entgiftung mehr.
Nein. Nein. Aber eben, es geht mir darum, dass man wirklich diesen Abschnitt in seine Tiefe wertschätzt. Jesus vergoss Tränen. Und es zeigt uns, wie der Herr Jesus als Mensch wirklich voll mitfühlt mit unseren Nöten. Er kann es schon als Gott, weiß er ganz genau, wie wir empfinden. Als der allwissende Gott. Und so lesen wir in Jesaja 63, Vers 9. Da geht es um Israels Geschichte. Wer liest?
Nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit.
Jawohl. Und noch ein bisschen vorher heißt es, in all ihrer Bedrängnis war ihr bedrängt. Steht das auch so bei Ihnen?
Und er wurde Ihnen zum Retter in all Ihrer Not.
Ach so, jawohl. Und er ward Ihnen zum Heiland, in all Ihr Bedrängnis war er bedrängt. Das ist ganz wörtlich übersetzt. Wie? Ja. Also die alte Elberfelder hat das auch wörtlich übersetzt und er wurde Ihnen zum Heiland.
Er wurde Ihnen zum Retter bei mir?
Ja, Heiland, Retter ist das Gleiche, aber dann in all Ihr Bedrängnis war er bedrängt.
In der A-Merkig steht aber, in all Ihrer Angst war ihm Angst.
Ja. Du liest die revidierte Elberfelder, ja?
Ja. Mhm.
Ja.
Die Unterschiede sind auch alle Folgen der Sprache.
Also das Hebräische Zara heißt das, was einem eng macht. Ja? Also Bedrängnis im Sinn von das, was in die Enge führt. Also in all ihrer Enge war er in der Enge. Also in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Das ist das Wörtlichste.
Also ich finde, das ist was ganz anderes. Denn wenn da steht oder übersetzt wird, er wurde zum Retter, dann steht er ja über der Bedrängnis. Während nach dieser alten Übersetzung er selbst dadurch bedrängt worden ist.
Nein, steht ja beides in der alten. In der alten steht ach, am Ende das mit dem Retter. Ne? Das kommt zuerst und dann kommt es mit der Bedrängnis.
Ja, also es ist in Vers 8 am Schluss steht bei hier Lahem le Moschiah und er wurde ihnen zum Retter. Und dann Vers 9, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt.
Hebräer 4, Vers 15.
Wie?
Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten.
Jawohl, genau. Und eben aber schon alttestamentlich von ihm als Gott wird gesagt, dass er so mit Israel mitgelitten hat, das mitempfunden hat. Das sind Gedanken, die kennt man im Islam überhaupt nicht. Allah ist überhaupt nicht in Verbindung mit irgendwelchen solchen inneren Gefühlen oder Mitgefühl gegenüber den Menschen. Da gibt es überhaupt die totale Distanz zwischen Allah und den Menschen. Auch im Islam kennt man nicht irgendwie den Gedanken, dass der Mensch im Paradies Allah je begegnen würde. Gibt es nicht. Aber all dieses unmoralische Zeugs, das wird erwartet im Paradies. Aber so anders der Gott der Bibel. Er ist ein ganz anderer Gott. In all ihr Bedrängnis war er bedrängt. Und eben der Herr Jesus ist Mensch geworden. Und auch als Mensch hat er mitgefühlt. Und er hat also auch den Tod wirklich empfunden als diese Katastrophe. Nicht als etwas Natürliches, sondern als Katastrophe wegen der Katastrophe des Sündenfalles von 1. Mose 3. Und wir sind durch die Sünde so verhärtet worden, dass wir das Gefühl bekommen haben, der Tod gehört irgendwie dazu. Und in der Evolutionslehre ist er sogar in den Schulen eigentlich so zur Dogmatik erklärt worden, der Tod, ohne den Tod gibt es nicht das Leben. Denn durch die Ausmerzung des Schwächeren konnte es eben eine Evolution geben. Also der Tod wird in dieser heidnischen Sichtweise sogar zum Inbegriff des Normalen gemacht, der quasi eigentlich in sich das Gute trägt. Aber die Bibel bezeichnet ihn als Feind.
Roger, ich hätte ja? gerne die Hiob-Stelle genau gehört. Weißt du das auswendig?
Wo sie steht? 18, Vers 14.
18, 14.
Ja.
Aber bei der Geschichte mit dem Samen, mit dem Weizenkorn, das in die Erde kommt, heißt es doch, wenn du nicht stirbst, bringst du keine neue Frucht.
Ja, das werden wir gleich im nächsten Kapitel dann haben. Natürlich, die Erlösung war nur möglich dadurch, dass der Herr Jesus als Stellvertreter starb. Aber das heißt eben gerade, dass er in den Tod gehen musste, um uns von dem Verhängnis des Todes erlösen zu können. Aber eben im Evolutionsdenken ist der Tod schlechthin das Normale. der gehört zur Natur, aber die Bibel bezeichnet ihn als unnatürlich, eben als Fluch, der erst gekommen ist durch die Rebellion des Menschen gegen Gott und gegen Gottes Wort.
Ist das die Erklärung für das Seufzen von Jesus?
Ja, ganz genau. Und dieses
33 und 38. Ne?
Genau. Lesen Sie nochmal Vers 33.
Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sie.
Jawohl. Und dann?
Vers 38. Jesus nun wiederum tief in sich selbst seufzen, kommt zur Gruft.
Jawohl.
Warum steht bei mir erzürnt? Ist das wieder nicht doppeldeutig?
Ja, ganz genau. Also es ist eigentlich, aber das bringt eben zum Ausdruck, dass der Tod nicht das Natürliche ist, sondern es ist ein Schmerz, der bis zum Zorn geht. Und das hat der Herr so mitempfunden. Im Judentum legt man ja auf die Trauer großen Wert, wenn jemand stirbt. Und darum gibt es eine Regel oder ein Gesetz, ein rabbinisches Gesetz, dass man 7 Tage im Haus sitzt, am Boden, barfuß oder auf einem kleinen Hocker. Und wenn man das so auf den jüdischen Hintergrund liest, dann liest man das ganz anders, wenn es heißt in Johannes 11, Vers 20 am Schluss.
Maria aber saß im Haus.
Ja, nicht einfach Maria saß im Haus, sondern das ist genau das Trauersitzen von 7 Tagen. Das jetzt war das schon der dritte Tag. Und wir sehen, wie da führende Juden aus Jerusalem gekommen sind. Immer wenn es heißt, die Juden, haben wir gesehen im Johannesevangelium, sind das die führenden Juden. Und die trauern da mit.
Dann muss aber Lazarus ein Prominenter gewesen sein, dass da führende Juden...
Ja, das zeigt etwas davon. Auf jeden Fall ist da eine ganz interessante Beziehung zu sehen. Und sie kommen also, um zu trösten, also auch das Trösten spielt im Judentum eine sehr wichtige Rolle und die Trauer selber, also 7 Tage wirklich, dass man in der tiefen Trauer verharrt. Und der Herr Jesus kommt und bei ihm ist es nicht nur irgendwie Pflicht, es gab nämlich eine rabbinische Lehre, die sagte, dass Mittrauern hat Lohn zur Folge. Ja gut, wenn man das dann natürlich mit Blick auf Lohn tut, ist das natürlich etwas anderes, wie wenn der Herr Jesus kommt und wirklich in ihrer Bedrängnis ist er auch bedrängt.
Hier ist noch eine Frage. Frau Schenhoff,
ja, bitte.
Zur Offenbarung 7,17 und 21,4.
Ja.
Wo es ja zweimal um die Tränen geht, also die Erwischung.
Ja.
Wie steht es zeitlich zu sehen, die beiden Verse? Ist das einmal, bis wir machen, wo der neue Himmel, neue Erde da war?
Ja, 7,17 ist am Beginn des tausendjährigen Reiches. Ja. Und 21,4 zu Beginn der neuen Schöpfung. Also 1000 Jahre später.
Also werden die Tränen abgewischt.
Ja, und das ist ja interessant. Da fragt man sich, ja, aber gibt es dann immer noch Tränen? Aber es gibt ja so viele Tränen, die Menschen nie geweint haben. Weil sie irgendwie tapfer und stark darüber hinweggehen wollten. Aber Gott wird selbst das, worüber man früher noch nicht weinen konnte vielleicht, wird dann plötzlich, das wird sich lösen und er wird die Tränen abwischen, definitiv. Das ist ein sehr, sehr tiefer Gedanke, der da drin steckt. Man sieht ja das manchmal bei ganz kleinen Kindern, wenn sie sich wehtun und die sind ganz tapfer und sobald sie merken, dass jemand Mitgefühl hat, dann beginnen sie zu weinen. Ja? Aber in einer anderen Weise kann das bei uns eben genauso sein. Und all dieses noch nicht wirklich Verarbeitete, das wird noch verarbeitet werden und Gott wird die Tränen abwischen. Das ist gewaltig. Ja, im Normalfall, oder? Ja gut, es ist ja so, im tausendjährigen Reich gibt es ja auch den Tod nicht mehr. Im Normalfall. Aber es gibt dann doch die Hinrichtung. Und am Schluss gibt es nochmals diesen Aufstand von Gog und Magog. Auch wieder mit Tod. Aber wirklich voll ist der Tod und die Trauer weg mit der neuen Schöpfung. Und darum wird das eben nochmals wiederholt. Ja, jetzt ist noch etwas Wichtiges in Verbindung mit der Art und Weise, wie man damals bestattet hat. Der Herr Jesus kommt ja da zu dieser Gruft, das war so eine Höhle aus dem Felsen geschlagen, mit einem Stein davor, und er sagt, nehmt den Stein weg. Und die Reaktion von Martha, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Ich muss erklären, wie man damals bestattet hat. Wenn man also genügend Geld hatte, konnte man sich ein Felsengrab leisten. Und die waren so eingerichtet. Da gab es also so einen Vorraum mit einer Art Steintisch. Und da hat man die Toten draufgelegt und die hat man einbalsamiert, mit zum Beispiel Aloe oder andere gut riechende Mittel, und dann eingebunden. Und dann haben wir sie da gelassen, bis sie verwest waren. Also nach einem Jahr etwa ist man wieder in die Grabeshöhle gegangen und hat die übergebliebenen Knochen eingesammelt, und die haben wir dann in ein Ossuarium, das ist so eine kleine Knochenbox aus Stein, die haben wir da hineingelegt mit Deckel, und in der Grabhöhle gab es so kleine Nischen, und diese Ossuarien haben wir dann in diese Nischen hineingefügt. Und so konnte man eine ganze Reihe von Menschen, ganze Familien konnte man, oder Dynastien konnte man da beerdigen in einer Höhle. Also es hat nichts zu tun, dieses Einbinden, Lazarus ist da in Grabtüchern eingebunden, das hat nichts zu tun mit der Idee der Ägypter, die Menschen zu mumifizieren. Das sollte also nicht die Verwesung verhindern. Die Ägypter haben ja so, haben das geglaubt, dass die Haut und der Körper des Menschen muss erhalten werden, auch nach dem Tod, damit er im Jenseits existieren kann. Und sobald der Körper verwest ist, hört auch seine Existenz im Tod auf. Darum haben sich die Pharaonen diese Pyramiden und so weiter geleistet und so viel Wert gelegt auf die Mumifizierung. Aber das hat also im Judentum überhaupt nichts damit zu tun. Warum hat man denn trotzdem diese Mittel eingerieben?
Vielleicht, dass die Verwesung schneller voranschreitet.
Nein, nicht. Das war nicht eigentlich das Ziel, sondern das Ziel war, den Gestank zu übertönen. Weil man ja immer wieder in diese Höhlen gehen musste. Und so hat man also einfach den Gestank so etwas gemildert. Das war die Idee. Und unter diesem Gesichtspunkt muss man eben Vers 39 lesen. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Und das hat man auch kontrolliert. Weil im Judentum ist die Überzeugung, um das Problem des Scheintodes zu lösen, dass Menschen also nicht beerdigt werden, scheintot, hat man sie 3 Tage überwacht. So ein rabbinisches Gesetz gibt es, haben wir schriftlich aus dem Mittelalter, und das geht wohl auch auf ältere Zeit zurück. Man hat also 3 Tage lang hat man die Toten nochmals beobachtet, ob sie wirklich tot sind. Und dann nach 3 Tagen war dann der Fall geklärt. Aber wenn nach einem Tag noch aufgestanden wäre, dann wäre es eben Scheintod gewesen. Das ist so eine Sicherheit, weil man ja nicht die Hirnströme messen konnte. Und nun ist er 4-tägig. Das heißt, für jeden Juden ist klar, Lazarus ist echt tot. Und dadurch, dass man eben auch in die Grabkammer wieder reinging, 3 Tage lang, um zu überprüfen, ob er wirklich tot ist, konnte man auch merken, jetzt stinkt er schon. Und wenn der Verwesungsgeruch eintritt, ist es ja klar, also dann ist jemand tot. Man bekommt nicht einfach so Verwesungsgeruch.
Okay. Ja? 3 Tage ist bereits ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu nach 3 Tagen. Kam das so sehr?
Ja, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass also am dritten Tag war quasi die letzte Kontrolle des Todes und da ist der Herr auferstanden. Aber hier hat er ihn gelassen bis zum 4. Tag, wirklich, um deutlich zu machen, er war tot. Und das war für jeden klar. Und darum reagiert ja der Sanhedrin in Vers 47 so, da versammelten sie die führenden Priester und die Pharisäer ein Synedrium und sprachen, was tun wir? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Sie leugnen nicht, das, was da geschehen ist. Sie müssen es anerkennen. Und das war natürlich ganz besonders tragisch für die Sadduzäer. Und Kaiaphas war ja ein Sadduzäer. Die glaubten ja überhaupt nicht an das Weiterexistieren nach dem Tod. Also sie leugnen nicht nur die Auferstehung, sie leugnen auch, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. Und jetzt müssen die anerkennen, der ist auferstanden. Und der war wirklich tot. Da ist nichts dagegen einzuwenden. Ja, also das macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Und der Herr Jesus, wie weckt er Lazarus auf? Wie?
Durch sein Wort.
Ja, durch sein Wort. Lazarus, komm heraus, Vers 43. Augustinus hat geschrieben in einem Kommentar, hätte der Herr den Namen nicht gesagt, Lazarus wären alle Toten rausgekommen. Ja, ist doch. Aber der Herr sagt, Lazarus, komm heraus. Aber das zeigt sein mächtiges Wort. Das hat er schon in der Schöpfung gezeigt, das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. So liest man in Römer 4 über die Creatio ex nihilo, die Erschaffung aus dem Nichts. Das ist Römer 4, Vers 17. Aber hier den Toten herausgerufen aus dem Tod. Und so wird es ja auch sein bei der Entrückung. In 1. Thessalonicher 4 lesen wir, dass die Entrückung und die Auferstehung der Erlösten geschehen wird. Lies das jemand? 1. Thessalonicher 4, Vers 15 und 16.
Wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen.
Nach 17.
Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit.
Ja, also in Vers 16 wird die Auferstehung in Verbindung gebracht mit dem gebietenden Zuruf. Und das bezieht sich auf den Herrn, der rufen wird, kommt heraus. Also mit einem Wort wird er auferwecken. Und so war dieses Wort eben ein Zeichen auf das, was er tun wird am Tag der Entrückung. Lazarus kommt heraus aus dem Tod, aus dem Grab, aber ist immer noch umbunden mit diesen Tüchern. Und der Herr sagt, löst ihn auf und lasst ihn gehen. Die Auferstehung wird ja auch im Johannesevangelium gesehen als im wörtlichen Sinn die Auferstehung des Körpers. Übrigens wird nie gesprochen über die Auferstehung der Seele. Es gibt keine Auferstehung der Seele. Denn die Seele ist ja im Paradies. Der Körper muss auferweckt werden, nicht die Seele. Das ist auch ein wichtiges Argument gegen die Irrlehre des Seelenschlafes. Es gibt ja solche, die sagen, der Mensch stirbt und dann ist er quasi nicht mehr existent oder in einem Seelenschlaf im Unbewussten. Obwohl der Herr sagt dem Mitgekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Lazarus in der Geschichte, Lukas 16, der verstorbene Lazarus ist im Schoß Abrahams. Und Abraham selber spricht im Jenseits. Und auch in Offenbarung 6 sieht man die Seelen der Märtyrer im Himmel und die können beten. Die sind voll bei Bewusstsein. Es gibt keinen Seelenschlaf. Aber der Körper, der schläft gewissermaßen. Denn er liegt. Er liegt da. Und darum wird von dem Körper gesagt, er wird aufstehen. aufstehen oder auferstehen. Aber nie von der Seele.
Dann war die Seele hier auf dem Ratskurs bereits beherbar.
War im Paradies, bei Christus. Ja. Paulus sagt in Philipper 1,21, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und im Judentum nannte man das Paradies der Schoß Abrahams. Am gleichen Ort sein, wo der Erzvater auch ist. Ja, da war er und er kam aus dem Tod wieder heraus. Der Herr sagt, löst ihn auf und lasst ihn gehen. Nun können wir das auch geistlich übertragen. Kann in Johannes...
Eine Vorfrage stellen. Ja? Wir sprachen gerade eben darüber, dass die Juden, also höher gestellte Juden, zu Maria kamen, um zu trösten.
Ja.
Und ich meinte dann, ist er eventuell ein Vornehmer gewesen. Und hier bei Lukas 16 steht, er war ein Armer. Ist das derselbe
Lazarus? Nein, das ist natürlich nicht derselbe Lazarus. Ja. Nein, der hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ach, ich meine, das war ein anderer Gotthilf, ja?
Okay.
Aber wichtig, es ist kein Gleichnis, ja? Es wird dort nicht irgendwie eingeführt, er sprach ein Gleichnis zu ihnen, sondern erzählt das als Geschichte.
Ja.
Und nun in Johannes 5, Vers 24, da spricht der Herr Jesus über die geistlich Toten. Jeder Mensch ist geistlich tot von Natur. Wer liest?
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen.
Ja, da geht es um das geistliche Leben. Jetzt aber weiter, das wird jetzt gerade umschrieben.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt, und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben.
Jawohl. Also es kommt die Stunde und die ist jetzt schon da. Die Zeit der Auferweckung, der geistlichen Auferweckung. Die Toten, die geistlich Toten, werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und wenn sie glauben an sein Wort, haben sie ewiges Leben, werden leben. Aber dann spricht der Herr über die Auferstehung im wörtlichen Sinn, Vers 28.
Wundert euch also nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts.
Ja, ganz gleich tönt es, denn es kommt die Stunde, aber nicht und ist jetzt. Es kommt die Stunde, ja, diese Periode der Auferstehung, das kommt. Und da gibt es eine wörtliche Auferstehung aus den Gräbern. Und so ist also die Auferstehung aus den Gräbern auch, die Auferstehung von Lazarus aus dem Grab, auch ein geistlicher Hinweis auf jemand, der zur Bekehrung kommt. Er ist geistlich tot. Das heißt, alles, was wir tun im unbekehrten Zustand, gilt vor Gott nichts. Darum werden die Werke, die wir als unbekehrte Menschen getan haben, auch wenn es gut gemeinte Dinge waren, die werden genannt tote Werke in Hebräer 9. Also wir sind, für Gott sind wir wandelnde Leichen. Und mit der Bekehrung geht der Mensch aus dem Tod ins Leben hinüber. Aber wenn jemand zur Bekehrung kommt, dann ist er so unbeholfen im Gehen wie Lazarus. Und der Verstorbene kam heraus an Füßen und Händen mit Grabtüchern gebunden. Und der Herr löst es nicht selber auf. Er sagt dem Dabeistehenden, löst ihn auf und lasst ihn gehen. Also es ist eine schöne Illustration, wie eben solche, die schon länger bekehrt sind, eben sich frisch Bekehrten annehmen müssen, damit sie das Gehen im neuen Leben lernen und die Hindernisse da aus dem Weg geräumt werden. Noch etwas Kurzes, aber dann müssen wir zum Schluss kommen. Wir hatten da bei dem Missverständnis wegen Einschlafen und Entschlafen, haben wir ja noch gelesen, der Herr hat dann deutlich gesprochen, er ist gestorben. Und jetzt wollen wir zu ihm hingehen, damit ihr glaubt. Und dann ist die Reaktion von Thomas so eigenartig. Wer liest nochmals Vers 16?
Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern: Lass auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben.
Ist schon eigenartig. Gut, das hängt natürlich damit zusammen, dass
er vorher gesteinigt werden sollte.
Ja, und in Judäa drohte da die Gefahr. Und jetzt wollte der Herr wieder nach Judäa in den Süden gehen, wo er bedroht war. Vers 7, danach spricht er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm: Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wiederum gehst du dahin. Also das war auch für die Jünger war das eine Gefährdung der Sicherheit. Aber es zeigt schon ein bisschen etwas über den Gemütszustand von Thomas.
Angst hat er.
Ja, mich denkt, das hat fast etwas Schwermütiges an sich.
Er hat auch Mut irgendwie.
Wie?
Mit jemandem mitzugehen, von dem er vermutet, dass er gesteinigt würde, ist schon eine besondere Unterstützung.
Ja, aber es dünkt mich doch eine sehr, sehr depressive Haltung, wenn man sagt, ja gut, gehen wir auch und dann sterben wir zusammen mit Lazarus. Gut, wir haben ja einige Jünger in der Bibel, von denen wir viel wissen, wie zum Beispiel Petrus, Johannes. Und dann gibt es andere von den Zwölfen, von denen wissen wir sehr wenig. Aber es gibt doch so ein paar kleine Blitzlichter. Thomas gehört auch zu denen, von denen wir nicht sehr viel wissen. Aber das ist so ein Hinweis, und da können wir daraus so das Wesen der Jünger ableiten.
Es ist derselbe Thomas, der später der ungläubige Thomas.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also das zeigt uns, er hatte doch eine etwas schwermütige Seele. Und der Herr hat ihn zu einem der 12 Jünger gemacht, zu einem der 12 Apostel. Die Jünger waren sehr verschieden im Charakter und in der Herkunft. Einer hieß ja Simon der Zelot. Der gehörte offensichtlich zu dieser politischen, terroristischen Bewegung ursprünglich, die Zeloten. Das war also der hat einen terroristischen Hintergrund, wenigstens, dass er zu einer terroristischen Bewegung gehört hatte. Der Herr hat seine Jünger aus allen möglichen Hintergründen herausgeführt und aus allen konnte er Werkzeuge für Gott machen. Und das macht auch irgendwie Mut, ob man nun seelisch irgendwie so veranlagt ist oder so. Das ist nicht die Frage. Der Herr kann aus jedem, kann er ein Werkzeug machen zur Ehre Gottes. Ja?
Gibt es nicht in den Apokryphen auch eine Schrift, die angeblich Thomas zugeschrieben wird?
Ja, das Thomas-Evangelium, das datiert aber etwa aus dem Jahr 140 nach Christus. Ist also garantiert nicht von ihm. Es ist übrigens ein gnostisches Evangelium, also von diesen schlimmen Irrlehren. Und da steht zum Beispiel drin, Christus hätte gesagt, wenn eine Frau sich männlich macht, dann wird sie das Reich Gottes ererben. Ja, das spielt eben im gnostischen Denken eine große Rolle, die Geschlechtervermischung. Der androgyne Mensch, der mannweibische Mensch, spielt da eine große Rolle. Diese Gedanken kommen heute alle wieder hervor. In der New Age-Bewegung strebt man ja den androgynen Menschen an und gerade im Blick darauf fördert man auch in der New Age-Bewegung die Homosexualität. Also die Auflösung der Geschlechter und Unterschiede und damit auch die Zerstörung des Unterschieds von Mann und Frau in der Ehe, das will man da auch wirklich ideologisch aufbrechen, aber das sind alte gnostische Gedanken, die in der New Age-Bewegung wieder neu belebt werden.
Hängt es damit auch zusammen, dass es gewisse Bereiche gibt, die sich als christlich bezeichnen, aber dann für Gott auch eine Frau oder...
Ja, in der feministischen Theologie wird das bekämpft. Die Bibel nennt Gott Vater. Ja. Und das wird vehement bekämpft, aber das ist genau auch gnostischen Ursprungs. Mhm. Und aus der gnostischen Bewegung heraus kommt ja auch die Idee, der Heilige Geist als weibliche Person. Und ganz, ganz üble Ideen. Das wird dann so begründet, schließlich sei das hebräische Wort Ruach für Geist, weiblich. Und dann wird quasi die ganze Idee auch der weiblichen Göttin und so weiter, wird auch in der liberalen feministischen Theologie wird das alles wieder belebt. Und Mondverehrung und so weiter. Luna ist ja weiblich abscheulich. Aber eben nur um zu sagen, dieses Thomas-Evangelium hat also überhaupt nichts zu tun mit der Bibel. Ja, dann wollen wir zum Schluss kommen. Wir fahren nächstes Mal dann weiter. Noch etwas mit dem Schluss von Johannes 11 und dann gehen wir zu Kapitel 12. Und noch beten zum Schluss.